deswegen sind bei vielen Menschen diese Gedanken, diese Assoziationen da. Wenn man ins Hospiz geht, dann ist nur noch Abnippeln angesagt. Ne? Und das ist eben nicht so.
Wir sind eigentlich diejenigen, die am wenigsten über den Tod reden.
Wir sind ein Haus, was viel lacht. Auch im Team wird sehr viel gelacht. Wir nehmen viele Dinge mit Humor in den richtigen Momenten. Ne? Und ich glaube, das ist das Entscheidende dabei.
Das Haus lebt ja vom Leben. Also es ist auch geprägt und gezeichnet vom Aspekt des Todes und des Sterbens, ganz klar. Aber solange der Mensch nicht gestorben und gegangen ist, lebt er.
Noch ein letztes Mal ans Meer. Es ist dieser eine Wunsch, der immer wieder auftaucht. Ein Wunsch, der mehr als nur ein Ort ist. Er ist Erinnerung. Erinnerung an salzige Luft und warmen Sand unter den Füßen. An Sommerabende, barfuß in den Wellen. An Kinderlachen, Möwenschreie, an das Leben, das sich damals so leicht angefühlt hat. Das Meer bedeutet Sehnsucht, Ruhe, Freiheit. Noch einmal dorthin zurück. Ein letztes Mal. Vielleicht muss dieser Wunsch kein Traum bleiben. Denn im Hospiz werden genau solche Wünsche ernst genommen. Selbst dann, wenn die Zeit begrenzt ist. Hospiz bedeutet nicht warten auf den Tod. Hier steht nicht das Ende im Mittelpunkt, sondern das Leben, das noch bleibt. Heutige Station, die Wand des Hospiz in Berlin-Tempelhof. Ich bin Nelly und das ist die dritte Folge der dritten Staffel von Echt krank.
Ein Hospiz ist grundsätzlich erstmal ein ganz normales Gebäude, ein Haus. Also gar kein dunkler, gar kein abwegiger Ort, sondern ein Ort, wo Menschen in erster Linie leben.
Wir sind mitten im Grünen, mitten in Berlin-Tempelhof. Vor mir ein altes Backsteingebäude, ein großzügiges Haus über zwei Etagen. Ein Ort, bei dem man schon von außen denkt, wow. Das sieht richtig schön aus. Hohe Sprossenfenster aus dunklem Holz. Ein Baum, der seinen Schatten auf die rotbraune Fassade wirft. Über einen gepflasterten Weg gelangen wir zum schlichten Eingang, der durch bunte Blumenbeete eingerahmt wird. Es ist fast eine parkähnliche Landschaft. Drinnen? Stille. Keine Hektik, kein Piepen von Geräten. Ein heller Flur, offene Türen, sanftes Licht. Der Duft von Lavendel. Es ist das Haus des Lebens.
Der Begriff Haus des Lebens ist letztendlich auch eine Einladung, sich das bewusst zu machen, dass ein Hospiz eben nicht nur ein Ort ist, wo Leute hingehen, um zu sterben, und der nur von Tod und von Dunklem und von Unheimlichem geprägt ist, sondern dass Sterben letztendlich auch Teil des Lebens ist und gar nicht davon abgetrennt werden kann. Und da geht es ein Stück weit drum, auch in einem Haus bei uns klarzumachen, bewusst zu machen und auch erlebbar zu machen, im wahrsten Sinn des Wortes, dass das alles miteinander verbunden ist und zusammenhängt. Also ich bin Gérard und ich bin freiberuflicher Mitarbeiter seit 5,5 Jahren im Vivantes Hospiz in Tempelhof. Ich decke bei uns im Haus alles ab, was alle anderen Leute nicht abdecken, und arbeite vorwiegend sehr gerne mit Elementen aus Yoga, Meditation und vor allem den Einsatz von Klanginstrumenten.
Die Geschichte der Hospizbewegungen reicht weit zurück. Schon im Mittelalter gab es sogenannte Hospize als Herbergen für Pilger und Kranke.
In diesem Hospiz oder in dieser Herberge wird man eben besonders gut behandelt und Geborgenheit wird gegeben und die Versorgung ist entsprechend wie in einer Herberge. Man ist der Gast. Mein Name ist Michaela Schulze, ich bin die Vivantes Hospizleitung, bin seit über 40 Jahren im Beruf.
Der moderne Hospizgedanke stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Genauer, dessen einfühlsame Betreuung bis zum letzten Atemzug.
Ja, und viele Leute, die bei uns dann auch einziehen und dort wohnen und leben und dann auch sterben in den allermeisten Fällen, haben ja in den meisten Fällen eine sehr lange Krankheitsgeschichte hinter sich. Also die von viel Leid, von viel Frustration, von viel Schmerz geprägt ist. Und auch dieses, den Begriff auf Bewohner wiederzulegen, nimmt einen Teil von diesem Fokus auf nur Kranksein und Krankheit auch weg. Und für mich ist es aber in der Regel ein lebendiges, lebendes, menschliches Wesen.
Du wirst es merken. Die einen sprechen eher von Bewohnerinnen und Bewohnern. Andere sagen Patientinnen und Patienten. Vielleicht ist es eine Frage der Perspektive oder der professionellen Distanz. Denn um es noch einmal ganz grundlegend zusammenzufassen, ein Hospiz ist eine vollstationäre Einrichtung für Menschen, die umgangssprachlich austherapiert sind. Also alle Menschen, die eine Diagnose haben, und zwar eine Diagnose mit einer Prognose, die zum Tod führen wird. Das heißt, unheilbar krank sind. Hier werden sie in ihren letzten Lebensphasen liebevoll begleitet. Rund um die Uhr, pflegerisch, medizinisch und menschlich. Es geht darum, gemeinsam mit den Angehörigen diese verbleibende Zeit so lebenswert und friedlich wie möglich zu gestalten. Mit Herz, mit echter Zuwendung und vor allem mit Hoffnung. Direkt im Eingangsbereich des Hospizes habe ich folgenden Spruch entdeckt. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, unabhängig davon, wie es ausgeht.
Und dieser letzte Abschnitt, der ist sehr energiegeladen. Familien streiten sich manchmal ums Erbe noch. Oder wollen sich nicht sehen, der andere will aber rein. Oder man findet nochmal seinen Frieden, man unterhält sich. Oder wir ermöglichen Dinge wie, ich will nochmal heiraten, dann organisieren wir die Hochzeit, dass derjenige dann in Ruhe sterben kann. Und dadurch habe ich gesagt, ist es nicht das Haus des Sterbens. Ja, am Ende wird gestorben, aber erstmal leben wir nochmal mit den Patienten. Bis zum letzten Atemzug. In allen Facetten, so wie er es möchte.
So wie er es möchte. Da hat Michaela das Entscheidende gesagt. Denn genau darum geht es hier, um Selbstbestimmung.
Zuerst muss man einfach mal sagen, der Patient, die Patientin ist der Chef oder die Chefin. Ne? Die gibt den Takt vor und sagt, wie möchte sie den Tag gestaltet haben, wie möchte er den Tag gestaltet haben, wann will er essen, wann will er trinken, will er sich waschen, will er sich nicht waschen.
Es fängt bei den unterschiedlichsten Dingen an zu sagen, ich möchte eigentlich nur einen Fernseher haben, ich möchte wissen, dass jemand da ist, wenn ich ihn brauche. Bis hin zu den Menschen, die Yoga-Therapie machen, die Ehrenamt bekommen, die, weiß ich nicht, noch draußen essen gehen, die zu Konzerten gehen. Wir hatten Menschen, die noch bei uns geheiratet haben. Mein Name ist Fabian Keuditz, ich bin Pflegedienstleitung im Vivantes Hospiz, bin 33 Jahre alt und jetzt seit 10 Jahren genau im Hospiz tätig.
Genau wie Michaela und Gerard arbeitet auch Fabian im Vivantes Hospiz. Und schon wieder fällt das Wort Hochzeit. Was es damit auf sich hat und ob wirklich geheiratet wurde, das erfahrt ihr später. Jetzt erstmal ein Blick auf die Zahlen. Die Anzahl der stationären Hospize in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Während es 1996 nur 30 sind, sind es heute über 260. Doch wenn du ehrlich bist, weißt du eigentlich, wie das Leben im Hospiz wirklich aussieht?
Ich hatte so meinen Patienten, der lag bei uns, der kam und meinte dann zu mir so, wann geht's denn jetzt los? Ich sag, wann kommt der denn? Ich sag, wer denn? Ja, der Tod. Bin jetzt wirklich zum Sterben gekommen. Ich sag, also wissen Sie, der macht ja keine Termine. Der kommt einfach, wann er meint, dass er kommen muss. Das ist ja ein Dick. Man hat zu mir gesagt, ich soll hierher kommen und jetzt passiert nichts.
Es ist diese eine bestimmte Erwartungshaltung. Ein Hospiz ist da, um zu sterben. Alles dazwischen, die kleinen Momente, werden häufig übersehen. Doch dazwischen passiert noch so viel. Es geht darum, den Alltag mit schönen Dingen anzureichern, mit Leben zu füllen.
Was bedeutet denn für jeden Einzelnen Lebensqualität? Manchmal ist es einfach nur, ich weiß, es ist jemand da. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Und wenn ich Luftnot kriege, dann weiß ich, da kommt ganz schnell jemand und schließt mir den Sauerstoff an oder gibt mir entsprechende Medikation, dass es mir wieder besser geht. Und dann kann ich aber mein Ding machen. Wir haben viele Patienten, die sagen, ach, wissen Sie, müssen Sie denn jemand nachts rinkommen, ich will schlafen. Und ich meine, wir haben ja auch unseren Auftrag zu gucken, dass die da auch nicht schon tot im Bett liegen, ja? Oder gucken halt den ganzen Tag Fernsehen oder. Und das ist ja dieses Schöne, denen zu ermöglichen, ihr Ding so zu leben, wie sie es möchten, aber sie haben immer den Sicherheitsanker zu sagen, wenn es mir aber schlecht geht, dann brauche ich nur zu drücken und dann ist gleich jemand da. Und wenn ein Patient bei uns aufgenommen wird, ist sowieso, dass wir ihn erstmal so die ersten drei, vier Tage in Ruhe lassen, damit die ihn erstmal ankommen können und die Einrichtung kennenlernen können, uns kennenlernen Und dann gestalten wir individuell für jeden Einzelnen den Tagesablauf so, wie er es möchte.
Also ich würde es auch furchtbar finden, wenn ich später um 5 Uhr geweckt werde und sage, ich muss jetzt aufstehen und duschen und um 6 Uhr habe ich gefrühstückt. Aber das ist die Kunst in der Hospizarbeit, dann zu sagen, wir werden wirklich ihm gerecht. Und wenn er um 3 Uhr aufsteht, weil er oder weil sie Bäckerin war, dann versuchen wir uns auch danach zu richten und dann können sie auch gerne den Tag dann starten.
So individuell wie der Tag für alle beginnt, so unterschiedlich ist dann auch der weitere Verlauf.
Wir sagen immer zu vielen, die neu bei uns sind, wir haben einen Blumenstrauß aus Pflege, Medizin, ehrenamtlichen Angeboten, verschiedensten Angeboten zur Beschäftigung, wie man immer so schön sagt. Aber das sind halt auch Freizeitgestaltung, Tagesgestaltungen. Und die Patienten können sich dann aus diesem Blumenstrauß was aussuchen. Und wenn sie sagen, ich möchte den Blumenstrauß gar nicht haben, ist es auch völlig in Ordnung.
Wir bieten an zum Beispiel Physiotherapie, wir haben Musiktherapeuten, wir haben eine Kunsttherapeuten, wir haben unseren Girard, unseren Yogalehrer, der eben Atemübungen, Entspannungsübungen mit den Patienten macht.
Ich bin mittlerweile in der ersten Etage angekommen. Auch hier setzt sich die angenehme Atmosphäre fort. Ich sehe viele Bilder. An unterschiedlichen Ecken findet man unterschiedliche Farben. Blau zieht sich durch alle Räume. Und es stimmt, wenn ich mich so durch das Haus treiben lasse, dann treffe ich immer wieder auf Girard.
Eigentlich laufe ich so als der Yogalehrer im Haus, Arbeitstitel Yogalehrer. Aber der Begriff trifft es meinem Empfinden nach am allerwenigsten. Wenn ich mit mir selber einen Dialog führe, dann würde ich sagen, ich bin so der heimliche Hausschamane. Ja, weil das auch tatsächlich eine Art von schamanisch angesetzter Arbeit ist, die ich dort ausführe. Aber schamanische Arbeit bedeutet ja auch, zwischen der Welt im Hier und der anderen Welt da drüben zu kommunizieren.
Manchmal braucht es gar keine Worte.
Wenn man sich es genau anguckt, ist natürlich eine Form von einem meditativen Zustand auch immer was von weicher werden, leichter werden und auch gleichzeitig in einen anderen Bewusstseins- und Wahrnehmungszustand eintauchen. Also wenn eine Alltagswahrnehmung ist, alles tut weh, ist Schmerz, eigentlich verstehe ich gar nicht, warum ich noch lebe, wenn das alles so anstrengend ist, dann ist es halt mit einer Meditation oder auch manchmal einfach nur mit einem gut geführten Gespräch möglich, den Fokus eben von diesem Bewusstsein auf das nur Schmerzen erleben, auf irgendwas ganz anderes zu bringen. Es ist ziemlich abgefahren, das auch so zu erleben in der Praxis. Man hat auf der einen Seite diese starken Schmerzmedikamente und es bringt nichts mehr. Und auf der anderen Seite hast du eine Klangschale oder einen Körpermonochord, so ein Saiteninstrument ist, was so ganz sanft gestrichen wird und so einen Klangteppich aufbaut und im Prinzip sofort berührt, also auf einer ganz feinen Ebene körperlich berührt, aber natürlich auch das Herz berührt. So. Und da geht das dann los mit, ich kann loslassen.
Egal ob Yoga-Übung, Meditation oder Klangritual, alles kann ein extrem hilfreiches Element sein, diesen Weg leichter und vor allem schmerzfreier zu gestalten. Natürlich unter einer Voraussetzung.
Und man weiß so, da sind Leute nicht so offen dafür und denkt so, spiritueller Blödsinn und sie mit ihrem esoterischen Scheiß, bleiben sie mir weg, will ich alles nicht, brauche ich nicht, bin 85 Jahre alt, was soll ich jetzt damit, ich sterbe sowieso nächste Woche. Das sind halt Sätze, die dann da fallen.
Dahinter stecken oft feine Abwehrmechanismen und vielleicht fehlt manchen auch einfach die Kraft, noch in Kontakt zu treten.
Was ich oft erlebe, ist, dass da drunter, unter diesen ganzen Schichten, die man sich vielleicht so antrainiert hat oder antrainieren musste in diesem Leid, was sie erlebt haben, gibt es doch oft so eine Suche und so einen Wunsch nach Verbindung und gehört werden und gesehen werden und auch wahrgenommen werden mit allem, was man halt so mit sich bringt.
Ich glaube tatsächlich, das ist genau die Kunst, das so zu schaffen, um zu sagen, ich versorge empathisch und ich bin für jeden Menschen da und versorge ihn individuell und mit viel Herz und Leidenschaft. Aber sich trotzdem irgendwo noch abzugrenzen. Und für uns ist ein Punkt zum Beispiel, dass wir sagen, grundsätzlich duzen wir die Patienten nicht, sondern nur, wenn sie es anbieten oder wenn jemand sagt, er ist, oder nicht sagt, sondern er ist kognitiv nicht in der Lage zu verstehen, dass der Nachname sein Nachname ist. Trotz alledem, wenn jemand von uns in den Arm genommen werden möchte oder wir die Hand halten sollen, dann halten wir die Hand. Also das wäre gelogen, wenn wir da sagen, wir halten da so die professionelle Distanz und es geht uns nicht nah.
Berührungen, auch eine kraftvolle Form der Verbindung. Überhaupt merke ich, wie sehr hier alle Sinne angesprochen werden. Sehen, tasten, hören, schmecken, riechen. Besonders die Aromapflege spielt dabei eine wichtige Rolle.
Unsere Patienten riechen manchmal wie Blümchen, wenn die gewaschen sind. Ja? Also es ist wirklich wie Wellness manchmal. Und darum verliert man diesen Tod dann auch so bei uns aus dem Blick. Ne? Weil es wird sich um mich gekümmert. Die haben viel mit Naturprodukten gearbeitet. Wir sagen, oft brauchen wir, gerade Lavendel ist so ein Punkt, man kann es essen, man kann sich damit einreiben, man kann es sich beduften, wo die Leute in die Entspannung kommen. Und man hat weniger Schlafmittel, weniger Schmerzmittel.
Also das hört sich vielleicht skurril teilweise an, aber die Menschen verbessern sich oftmals nochmal vom allgemeinen Zustand. Die fangen wieder an zu essen, die haben wieder teilweise einen Lebensmut. Sie freuen sich über gewisse Dinge.
Nochmal ein weiterer Blick auf die Zahlen. Stationäre Hospize, also autonome Einrichtungen wie diese, haben im Mittel 10 Plätze und betreuen durchschnittlich 123 Patienten und Patientinnen im Jahr.
Es wird manchmal so aus anderen Bereichen so ein bisschen belächelt oder auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei uns neu anfangen, zu sagen, nur 16 Patienten. Aber man kann so 4 bis 5 Angehörige pro Patient noch dazu rechnen.
Die Arbeit mit den Angehörigen.
Also die Angehörigen sind oft die, um die wir uns manchmal mehr kümmern. Also wir versorgen unsere Patienten natürlich, aber wir begleiten unsere Angehörigen und das ist ein großer Teil unserer Arbeit.
Wir sind ein ganz offenes Haus, ne? Wir haben 24 Stunden Besuchsrecht. Auch da haben wir dann teilweise mal Angehörige, die in der Nacht um 1 oder um 2 mit uns auf der Terrasse sitzen, mit den Kollegen, die Nachtdienst haben und Gesprächsbedarf haben. Und da versuchen wir, allen gerecht zu werden, in allen Professionen. Das ist schon sehr, sehr aufwendig, muss man sagen. Und auch teilweise sehr emotional, sehr kräftezehrend. Ne? Weil oftmals die Patienten viel, viel weiter schon sind als die Angehörigen.
Wir laden sie mit ein, wir beziehen sie mit ein, wir erklären. Und Menschen neigen ja immer dazu, die wollen was tun oder die wollen auch was mitbringen. Ne? So im Krankenhaus früher, da wurden Orangen mitgebracht, ein Orangensaft oder ein Kirschsaft, weil der macht gesund. Unsere Patienten können das oft nicht mehr zu sich nehmen. Dann sagen sie, besorgen Sie doch ein schönes Öl. Oder der hätte gerne dieses schöne Kirschkernkissen und so. Und dann fühlen sie sich so eingebunden, dass sie sagen, ach, ich kann dir doch noch was tun. Das ist doch noch nicht so zu Ende. Und ich kann demjenigen Gutes tun. Darum geht es ja letzten Endes.
Das ist halt das Wichtige, sich deswegen auch immer wieder in die Angehörigen hineinzuversetzen. Wie geht es uns in der Situation? Und der Ort ist für uns ganz normal. Aber jeder, der ins Haus kommt, kommt erstmal mit einem Kloß im Hals ins Haus und sagt sich, was kommt auf mich zu? Weinen hier alle? Sind die Patienten überhaupt noch mobil? Kommt noch jemand raus? Und das ist ja das Schöne, dass man oftmals gar nicht erkennt, ist es ein Patient oder ist es ein Angehöriger, der durchs Haus läuft.
Kleine Zwischenfrage an dich. Das Leben im Hospiz, hast du dir es so vorgestellt? Für mich war es überraschend, wie sehr dieser Ort zu einem Zuhause werden kann. Eng verbunden mit der Hospizarbeit ist die Palliativmedizin. Und die findet oft wirklich zu Hause in den eigenen 4 Wänden statt.
Naja, es ist so, ich mache jetzt im 7. Jahr Palliativmedizin. Und ich fange jetzt langsam an zu verstehen, was Palliativmedizin ist. Es ist eben ein Umdenken letztendlich. Das ist letztendlich die Hand ausstrecken einem Menschen in einer Situation, in die er plötzlich hineingeworfen ist. Mein Name ist Marco Koch und bin immer noch Neurologe, aber mittlerweile würde ich eher sagen, dass ich Palliativmediziner bin, weil das der Beruf ist, der mich erfüllt.
In seiner Arbeit geht es Marco vor allem darum, die Lebensqualität und Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten zu stärken.
Das ist ja auch, dass wir die Erfahrung machen, dass die Menschen gefühlt oder tatsächlich in letzter Zeit immer später ins Hospiz kommen. Und das ist schlecht, weil es ist durchaus auch wichtig, auch für meine Arbeit eine Beziehung zu den Patienten, zu den Menschen aufzubauen, durch Empathie, durch Zuhören, durch Kennenlernen. Das braucht's, glaube ich, um dann auf dem allerletzten Weg gut für einen Menschen da sein zu können und eben ein Vertrauen aufzubauen.
Tatsächlich kommen sehr viele Menschen erst sehr spät ins Hospiz, oft als letzte, wirklich allerletzte Option. Und doch wird es für sie zu einem Lebensraum. Für alle anderen ist und bleibt es ein Arbeitsplatz.
Man muss sich ja immer trotzdem vor Augen führen, wo wir arbeiten. Und ich habe das von vornherein zu mir immer gesagt, jeden Menschen, den ich in Empfang nehme, da gehe ich von aus, dass er auch bei uns versterben wird. Ich glaube auch meinen ganzen Familienkreis, meinen Freundeskreis, alle, die mal fragen, weil am Anfang war es immer natürlich so, wie kannst du im Hospiz arbeiten, das könnte ich ja nicht. Und haben dich immer schon ganz mit einem leidenden Blick angeguckt und du dachtest dir auf jedem Geburtstag, auf jeder Feier, ach komm, ich erzähle gar nicht, wo ich arbeite, weil jeder will irgendwie sein Mitleid so ein bisschen ausdrücken. Trotzdem ist es natürlich auch was anderes, wenn es sich selber betrifft. Und das merkt man selber, das merkt jeder von uns. Da würden wir lügen, wenn wir sagen, wir sind da ganz routiniert und das macht uns nichts.
Insgesamt engagieren sich in Deutschland mehr als 100.000 Menschen in der Hospizarbeit. Doch wusstest du, dass ein wesentlicher Bestandteil des Engagements von Ehrenamtlichen ist? Diese sogenannten Zeitspender sind absolut unverzichtbar.
Diese Menschen kommen wirklich zu uns, ohne einen Cent dafür zu bekommen. sind zum Teil noch berufstätig, kommen nach der Arbeit, vor der Arbeit, um sich um Menschen zu kümmern, die alleine sind, die Hilfe benötigen, die einfach auch Gespräche führen wollen oder sind auch für die Familien vor allem da.
Es geht darum, in kurzer Zeit Verbindungen aufzubauen. Denn sagen wir, wie es ist. Die Zeit im Hospiz ist kurz. Die durchschnittliche Verweildauer der Patientinnen und Patienten beträgt 2 bis 4 Wochen.
Ich glaube, das ist so mit der ehrlichste Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Aber im Hospiz sagen sie ja ganz oft zu einem selber, warum sollte ich jetzt noch um den heißen Brei reden? Was habe ich zu verlieren? Und das ist das, warum auch in den Familien oftmals noch so Konflikte auftreten, weil auch die Patienten am Lebensende wahnsinnig ehrlich nochmal werden und sagen, das muss ich nochmal sagen oder jetzt brauche ich mich gar nicht mehr verstellen.
Mir fällt spontan eine Begegnung ein, die ich vor ein paar Wochen hatte im Hospiz mit einer Frau. Die saß so sehr umständlich in ihrem Bett, also das Kopfteil war fast senkrecht hochgestellt und saß da so angeklappt und es wirkte alles so sehr angestrengt und sehr, sehr stressbelastet. Ich habe ihr dann angeboten, weil ich das so gesehen habe, diese Haltung da, ob das nicht eine Option wäre, halt ihre Schulter zu massieren, weil sie von so ganz starken Schmerzen auch im Nacken- und im Kopfbereich gesprochen hat. Und das fand sie so super und so wohltuend und so entspannt, dass sie dann gleich wissen wollte, ob ich am nächsten Tag wieder zu ihr kommen kann. Und das habe ich dann gemacht, aber da war sie schon nicht mehr da.
Und genau das bleibt die große Ungewissheit. Niemand weiß, wann der Tod wirklich kommt.
Das ist halt das Leben. Das lässt sich in der Form so nicht berechnen.
Diese Frage, die versuchen wir mal anders zu beantworten, dass wir sagen, wir schätzen das so und so ein, dass der Zustand sich verschlechtert hat. Aber da geben wir mal keine Prognose auf den Tag hin. Also das wollten Angehörige auch schon häufiger von uns, aber das versuchen wir mal zu erklären, dass wir das nicht machen, weil das macht einen dann auch nur mürbe, wenn man dann nachdenkt, okay, ich habe noch 3 Wochen zu leben und so ein Countdown läuft, das ist auch was Furchtbares.
Ich hatte einen jungen Patienten, auch auf der Palliativstation, der war so alt wie ich, 2 kleine Kinder, ja. Der hat gerade ein Haus gebaut. Mitten im Hausbau hat er ein Magenkarzinom, die Diagnose eines Magenkarzinoms bekommen. Der hat alle Therapien über sich ergehen lassen bis hin zu einer großen Operation, wo er dann natürlich, nicht natürlich, aber keinen Magen mehr hatte. Es gab dann Wundheilungsstörungen. Der hatte so ein, man spricht von so einem Platzbauch, ne, wo wirklich der Bauch offen war. Ganz, ganz schrecklich. Hat nichts mehr zu sich nehmen können. Hat dann eine Magenablaufsonde von mir bekommen, damit er noch trinken kann. Das ist dann nichts, was in den Körper vom Körper aufgenommen werden kann. Das fließt direkt wieder ab, aber er hat das Gefühl, er trinkt. Und der hat in dieser Situation, das war wahnsinnig beeindruckend, der hat Eis machen für sich entdeckt. Der hat irgendwann gemerkt, oder das haben ihm die Pflegekräfte auf der Palliativstation gesagt, guck mal, du kannst hier, weil er immer so einen trockenen Mund hatte, weil auch die Schmerzmittel, die er bekam, so doch den Mund auch austrocknen zusätzlich, du kannst Fruchtsaft einfrieren und dann hast du so ein Wassereis. Und das hat er gemacht und dachte, oh, wunderbar, Mensch, erfrischt viel mehr. Und dann fing er an zu experimentieren. Und jeden Morgen, wenn ich zu ihm zur Visite kam, hatte er eine neue Eiskreation, die wir dann gemeinsam genossen haben. Und dieser Mann, der im Angesicht des Todes, buchstäblich, hatte ein Lächeln im Gesicht und war ganz verzückt über diese Prise Ananassaft, das hat's noch gebracht, schmeckst du das? Und war ganz glücklich und selig. Noch vor einem halben Jahr stand er gut im Futter mit dem Hammer in der Hand da und hat sein Haus aufgebaut. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man mitbringen muss.
Genau das ist oft die Herausforderung am Lebensende. Es bleibt kaum Zeit, sich wirklich auf diesen neuen Abschnitt einzustellen.
Manche Menschen schaffen das, die aus meiner Erfahrung die Menschen, die sich durchaus auch im Vorfeld mal mit ihrem eigenen Sterben auseinandergesetzt haben, die sterben in meiner Erfahrung besser als Menschen, die das nicht getan haben.
Wir haben Menschen, die sind Anfang 20 und wir haben Menschen, die sind Ende 90. Jeder steht an einem anderen Punkt und sagt für sich, okay, ich habe gut gelebt. Zu sagen auch, ich bin lebensmüde, ne? Das habe ich vorher nie verstanden. Was bedeutet lebensmüde? War für mich über die Straße rennen, wenn 20 Autos fahren. Aber dass viele Menschen bei uns auch einfach sind, die sagen, ich kann nicht mehr. Also ich habe jetzt gegen angekämpft oder ich hatte Schauspieler bei uns gehabt, die ich mitversorgt habe, die gesagt haben, ich bin 45, aber ich habe ein Leben gelebt, das schaffen andere nicht in 3 Leben. Und das ist für mich in Ordnung. Ich habe jetzt 5 Jahre gegen den Krebs angekämpft, aber ich kann nicht mehr, ich bin lebensmüde. Das habe ich erst so im Hospiz richtig verstanden, was das bedeutet.
Also wir versuchen, diesen Alltag mit Leben zu erfüllen. Oder wir fragen auch, was haben Sie denn noch für einen Wunsch?
Da ist er wieder, dieser eine letzte Wunsch.
So, und wir hatten einen Patienten, der wollte unbedingt nochmal ein Fußballspiel sehen. Und der war halt Hertha-Fan und dann haben wir Kontakt zu Hertha aufgenommen. Und dann haben die tatsächlich dafür organisiert, dass er nochmal da in die VIP-Lounge konnte, das Fußballspiel mit angucken konnte.
Ich hatte auf der Palliativstation eine Patientin, die wirklich schwer krank war. Es gab einen hohen jüdischen Feiertag, den sie unbedingt erleben wollte. Und wir alle hatten schon im Team beratschlagt und wie vermitteln ihr das, dass es wahrscheinlich, dass sie das wahrscheinlich nicht erleben wird. Aber es zeichnete sich ab, dass sie das tatsächlich erleben würde. Und dann haben wir auf der Palliativstation alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich habe dann mit einem Krankentransportunternehmen telefoniert und habe der Dame da am Telefon erklärt, welche Situation besteht und dass diese Patientin unbedingt dahin muss. Und dann sagt sie, naja, das ist ja in die Synagoge. Nein, wir transportieren die Patienten zu Ärzten in Krankenhäuser oder ins Hospiz, aber doch nicht in die Synagoge. Und dann war das aber einfach dort ein Mensch am Telefon, mit dem ich sprach. Und dann hat sie gesagt, ach komm, scheiß der Hund drauf, wir machen das jetzt. Und es war großartig.
So diese positiven Dinge, die man halt auch erlebt, letzte Wünsche, die wir erfüllen, dass Menschen dann zu uns sagen, dafür musst du erst ins Hospiz kommen, dass nochmal sowas stattfinden kann.
Und diese Patientin wurde zu diesem Feiertag dorthin gebracht und sie konnte das mit ihrer Familie begehen, wurde wieder zurückgebracht und starb dann einen Tag später tatsächlich. Was auch wirklich ein Phänomen ist, das ich immer wieder beobachte.
Nachdem die Wünsche dann auch erfüllt sind, je kurioser sie auch manchmal sind, dann können die oft nach einer Woche sterben die und sind zufrieden und sagen so, jetzt habe ich alles erfüllt, was ich noch wollte.
Trotz alledem ist es auch eine Zahl, die uns natürlich auch irgendwo mitnimmt, zu sagen, ja, bis zu 200 Menschen versterben bei uns im Jahr teilweise. Was machen wir selber auch daraus? Ne? Klar kann ich sagen für mich, mir geht's gut, ich kann ja mit der Familie drüber reden, mit meiner Frau drüber reden, wie auch immer. Aber wir als Team müssen auch gewisse Rituale leben, gemeinsam mit den Angehörigen.
Rituale im Hospiz sind vielfältig und dienen dazu, den Abschied von einem geliebten Menschen zu erleichtern.
Da war ein Pärchen, der Partner ist schon verstorben und die Strickjacke von demjenigen ist übrig geblieben. Und er lag immer im Bett und hatte diese Strickjacke an. So. Und dann hat er immer zu mir gesagt, Schwester, wenn ich sterbe, möchte ich diese Strickjacke anhaben. Vergessen Sie das nicht. Ja, okay. Und dann haben wir uns unsere Gedanken dazu gemacht, was können wir denn machen? Und wir haben den roten Bügel eingeführt. Alles das, was auf dem roten Bügel hängt, wenn die Leute es besprechen, ist das, was wir, weil wir, wenn unsere Patienten versterben, lassen wir sie erstmal einen Moment in Ruhe, dass die Seele erstmal auf die Reise gehen kann. Dann waschen wir die Patienten nochmal und dann ziehen wir sie an. Genau mit den Dingen, die sie bestimmt haben, was sie anhaben möchten, wenn sie da verstorben sind. Dann werden sie nochmal geschminkt oder der eine hatte so eine Tasche immer oben, hatte seine Zigaretten dabei. Dann wird es alles auf dem Bett auch so mit drapiert. Wir haben Hochzeitskleider schon angezogen, Ballkleider, Anzüge, Schuhe mussten wir anziehen, obwohl die Füße schon dick waren. Irgendwie haben wir das alles so hinbekommen. Und dann liegt derjenige nämlich so da, wie er im Leben auch gewesen ist. Und das sind genau die Dinge, die dann auf den roten Bügel kommen. Aber auch da wieder große Berührungsängste, erstmal darüber zu sprechen. Die Patienten sind immer viel offener. Die Angehörigen sind eher, die sagen, oh, jetzt soll ich den fragen, was der anziehen will, wenn der verstorben ist. Was machen sie denn hier mit mir? Wenn sie die Gespräche aber geführt haben, denjenigen dann danach aber auch so liegen sehen, dann sagen die, ach, ist es schön. Darf ich schön sagen? Ja, Tod kann auch schön sein. Und auch eine Beerdigung kann schön sein. Weil das ist meine letzte Feier, die ich feiere. Früher habe ich Partys gefeiert, Geburtstage, Hochzeiten und. Und ich möchte, dass meine Beerdigung gefeiert wird. Und nicht alle wie trübselig da sitzen, sondern sagen, okay, jetzt hat sie hat es für sich geschafft. Und auf der anderen Seite treffen wir uns dann alle wieder.
Wir sind wieder im Erdgeschoss. Diesmal auf dem Weg nach draußen in den Garten. Die großzügige Terrasse mit einem großen Teich lädt zum Verweilen ein. Wie eben gehört, sitzen hier Patientinnen und Patienten, Angehörige und das Personal oft gemeinsam zusammen. Und zweimal im Jahr findet hier in diesem wunderschönen Ambiente etwas ganz Besonderes statt.
Unserer stellvertretenden Leitung kam die Idee, die war an der Ostsee gewesen und hat Treibhölzer gesehen und hat gesagt, warum nehmen wir nicht diese Treibhölzer, die sind alle unterschiedlich und schreiben immer den Namen von dem Patienten rauf, beziehungsweise im Optimalfall machen das die Angehörigen. Und dann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, ja, das machen wir, wir wollen auch ein Fest machen, wir wollen gedenken. Wir haben bei uns im Garten mehrere Stelen und auf diese Stelen kommen immer diese Holzwächter rauf. Und die sind ganz unterschiedlich, so wie wir Menschen auch. Manche klein, manche groß. Wir haben so einen ganz alten Retro-Koffer. Der ist, glaube ich, von uns zum Vintage-Markt. Da kommen die auch zusammen rein. Da werden die dann aufbewahrt noch. Die Angehörigen können da den Namen draufschreiben, können Kosenamen draufschreiben. Und alle halbe Jahre, einmal zur Sommerwende und am Totensonntag, machen wir dann eine Gedenkfeier.
Das Bild, das gerade in meinem Kopf entsteht, ist voller Wärme, voller Kraft. Da sitzen sie nun, alle beisammen. Alle sind eingeladen und nehmen Abschied.
Und dort werden diese Hölzchen dann von allen Patienten, die in diesem halben Jahr verstorben sind, verbrannt in einer Feuerschale. Weil wir auch gesagt haben, was machen wir damit? Es gibt viele Hospize, die haben Steine, die haben Blätter und sagen, die schmeißen sie in den See oder die kommen in den Wald. Und mit den Hölzchen haben wir gesagt, die stehen symbolisch für jeden Patienten, der bei uns war. Die können wir nicht einfach irgendwo in den Müll schmeißen, das wäre pietätlos. Dann haben wir gesagt, okay, Feuer bedeutet auch irgendwo Energie, Wärme, es geht vielleicht auch weiter, das Leben. Jeder kann da irgendwas anderes hineininterpretieren. Und ja, dann haben wir gemeinsam das als Team entschieden. Diese Hölzchen werden dann verbrannt und die Asche wird bei uns auch im Garten vergraben. Das, was wir mitgenommen haben, ich bin jetzt 10 Jahre im Hospiz, dass am Ende Familien zu dir sagen, danke, das war eine schöne Zeit. Das ist, glaube ich, das beste Kompliment, was du kriegen kannst. Du hast einen Menschen verloren, der wird nie wieder zurückkommen, aber die Zeit hast du so schön wie möglich gestaltet.
Fabian hat etwas gesagt, das mich wirklich beeindruckt hat. Dass ihm bewusst ist, dass jeder Mensch, der im Hospiz aufgenommen wird, voraussichtlich auch hier versterben wird. Einfach diese Offenheit im Umgang mit der Endlichkeit. Das fehlt oft. Und gerade deswegen finde ich, wir sollten mehr über den Tod sprechen.
Ja, das ist aber die Frage, die, glaube ich, sich die Gesellschaft stellen muss, zu sagen, womit verbinden wir den Tod? Immer mit was Negativem, mit was Schlimmem?
Weil es nicht Teil unseres Lebens ist. Weil es erfolgreich von unserer Gesellschaft ausgeklammert wird, dass es heute Situationen gibt, in denen 60 oder 70 Jahre alte Menschen ihre Eltern im Sterben begleiten und nach 70 Jahren ihres Lebens das erste Mal einen toten Menschen sehen. Und um Gottes Willen, wir sollen uns nicht 24 Stunden am Tag mit unserem eigenen Tod beschäftigen. Aber es ist, wie gesagt, aus meiner Erfahrung gut, das hin und wieder zu tun. Und auch das muss ja gar nicht auf eine tief traurige Art und Weise sein. Und diese Gespräche nehmen, glaube ich, dem Sterben, dem Tod auch ein Stück weit die Angst.
Ich bin mit mir selber klarer geworden. Ja. Also man neigt ja oft manchmal so Dinge vor sich herzuschieben, sie nicht zu erledigen oder sie auch nicht zu leben. Ach, ich möchte immer mal diese Reise machen. Wenn ich die möchte, dann mache ich die. Weil ich weiß nicht, wann es vorbei ist, wann es mich trifft. Und so wie ich gesehen habe, wie wir die Patienten am Ende versorgen, wie würdevoll auch danach, nach dem Tod, bin ich wesentlich ruhiger geworden. Für mich ist klar, ich habe keine Kinder. Also wenn es nicht zu Hause möglich ist, würde ich auch im Hospiz sterben wollen.
Vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet. Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens mit Spiritualität auseinandergesetzt haben, gehen oft anders mit dem Sterben um. Sie scheinen eine andere Haltung zum Loslassen zu haben.
Ich habe im letzten Jahr eine Frau betreut, fast ein ganzes Jahr lang. Das ist bei ihr sehr interessant gewesen, so im Rückblick auch, weil die hat 35 Jahre lang Sitzmeditation praktiziert und verschiedene andere Dinge, auch aus dem Bereich Yoga und Körperarbeit und solchen Dingen gemacht. Und das war für mich sehr beeindruckend, weil so jemand hat eine andere Haltung zu sich selbst, zum Leben und auch in dem Zusammenhang zum Sterben. Und es war völlig faszinierend, wie die, ich glaube, ich habe die am zweiten Tag, nachdem sie bei uns eingezogen war, kennengelernt. Und die saß da in ihrem Stuhl, als wenn sie da schon immer gesessen hätte. Also da war überhaupt nichts von Widerstand, sondern eher der Aspekt von Dankbarkeit und Zufriedenheit, dass es jetzt weitergeht an der Stelle, wo es für sie besser passt. Ich glaube, es hat damit zu tun, quasi den Aspekt der eigenen Endlichkeit mit ins Leben reinzuholen. Dass da eine Form von Dankbarkeit, Akzeptanz auch dieser eigenen Endlichkeit gegenüber das leichter und hilfreicher macht, das Hier und Jetzt, das ist ja auch quasi schon so ein etwas abgedroschener Begriff, aber das Hier und Jetzt in der lebendigen Gegenwart lebendiger erleben zu können.
Gerade stehe ich noch immer im Garten und lasse meine vielen Eindrücke wirken. Ich kann es nur bestätigen, das Hospiz ist ein wertschätzender Ort. Und ja, auch ein lebendiger Ort. Und so absurd es klingen mag, es ist wirklich schön hier. So schön, dass sich sogar Spaziergänger manchmal auf das Grundstück verirren.
Ja, ich hätte gern ein Kännchen Kaffee, ein Stück Kuchen. Ich sage, es ist ja lieb gemeint, aber ist jetzt nur für die Patienten. Ne? Also ja, hat einfach wirklich nichts von Krankenhaus oder Altenpflegeheim. Haus des Lebens, genau.
Im Haus des Lebens steht jeder Mensch an einem anderen Punkt. Und doch verbindet sie alle dieselbe Frage. Habe ich gut gelebt? Wenn ich dich jetzt fragen würde, gibt es noch etwas, das du unbedingt erleben möchtest? Diesen einen letzten Wunsch, der noch offen ist? Ich glaube, wenn wir ehrlich in uns hineinspüren und uns diese Frage auch ehrlich beantworten, dann erkennen wir erst wirklich, was uns wichtig ist im Leben. Und vielleicht muss man, um ein letztes Mal das Meer zu spüren, noch nicht mal verreisen.
Und die beschreiben mir aber hinterher, nach 20 Minuten Klang, Schalen spielen oder was auch immer ich mit denen dann mache, ah, es hat sich angefühlt wie am Meer liegen. Dann kommen so diese Wellen und die Klangwellen. Und dann haben sie quasi diese Reise nochmal angetreten auf einer inneren Ebene.
Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann folgende. Der Blick auf den Tod zeigt vor allem, wo noch so viel Leben ist. Halt, stopp. Wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch eine Sache, die ich auflösen muss.
Und dann haben wir die Hochzeit organisiert innerhalb von 24 Stunden. Die eine hat einen Kuchen gebacken, die andere hat sich um ein Kleid gekümmert. Dann haben wir unseren Raum schön geschmückt, haben ein Standesamt daraus gemacht, haben uns dann als Mitarbeiter, als Gäste dazu gesetzt, weil die beiden ganz alleine waren. Und dann war die selig, ne, dass sie noch geheiratet hat. Und wir hatten natürlich auch einen Mordspaß dabei mit denen, ne, zu fragen, was möchten sie, wie soll die Hochzeitstorte sein. Und das ist ja das, was auch ablenkt am Ende. Ja, und nicht sich dann denkt, ach, ich muss ja sterben und mich immer nur da mit diesem Tod beschäftigen.
Das war die dritte Folge der dritten Staffel von Echt krank. Noch eine wichtige Info: Spenden und ehrenamtliches Engagement sind wesentliche Bestandteile der Hospizarbeit. Das Vivantes Hospiz ist wie alle Hospize in Deutschland daher auf Spenden angewiesen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. In der nächsten Episode geht's um gelebte Vielfalt. Warum echte Diversität weit mehr ist als ein Schlagwort, wie sie unsere Arbeit verändert und uns als Gemeinschaft unschlagbar macht. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.